Einen schönen guten Abend. Ich bin ja in der maskenfreien Zone, deswegen würde ich nicht so viel Bewegung haben. Das macht ja nichts. Hauptsache, die Ohren sind offen. Ich habe keine Slides, weil ich davon ausgegangen bin, dass wir keinen Beamer-Dienst haben. Und deswegen müsst ihr mir gleich glauben oder einfach notieren oder einfach gedächtnismäßig euch merken. Oder noch viel besser, die Predigt später, wenn sie hochgeladen wird, nochmal anhören. Mein Thema heute ist Danksagung. Nicht, weil morgen Erntedank ist, sondern weil wir Mitglieder sind in Gottes Reich. Ich fange aber mit einem Vers an, der völlig anders klingt, aber wir machen einen Bogen, da kommen wir dahin zurück. Der Vers ist vom Jakobusbrief und wir wissen, Jakobus war genauso wie Johannes und Petrus Apostel unter Juden. Das war die Vereinbarung mit Paulus. Er sagt, du gehst zu den Nichtjuden, du Paulus, wir sprechen mit den Juden über diesen neuen Weg, Jesus. Jakobus, Halbbruder von Jesus, schreibt im Kapitel 2 seines Briefes, im Vers 10, wer das ganze Gesetz, das ganze jüdische Gesetz hält und nur gegen ein einziges Gebot verstößt, der ist an allen schuldig geworden. 613 Gesetze gibt es, 10 Gebote gibt es auf dem Gesetzbuch, auf der Tafel, die in der Bundeslade steht. Ich sollte vielleicht irgendwann mal darüber predigen. Das sind ja so viele Symbole, so viele Jesus versteckte Botschaften da drin. Vielleicht reden wir mal nach Corona an einem netten Abend darüber, was es alles ist. Aber heute erstmal das. Dieses Statement. Und ich habe da auch eingangs das hier geschrieben. Alle Menschen, auch wir Christen, sind unfähig, Gottes Heiligkeitsanforderungen aus eigener Kraft einzuhalten. Egal wie sehr sie sich auch anstrengen. Es ist wichtig, das vor Augen und im Hinterkopf zu behalten. Wenn wir das wissen, dass alle Menschen unfähig dazu sind, Gottes in irgendeiner Form zu gefallen, egal wie sehr sie sich anstrengen, auch wir Christen, kommt automatisch der Gedanke, woher kommt dann die Heilsgewissheit der Christen? Es kann also definitiv nicht von diesem Vermögen oder Unvermögen abhängen, Gott zu gefallen. Mathematisch logisch, oder? Um unsere Position als Christen zu verstehen, muss man zuerst Gottes Beziehung zum jüdischen Volk begreifen. Im Alten Testament, ab dem im Exodus, also im zweiten Brief, im zweiten Buch, Entschuldigung, der Bibel, 2. Mose, Exodus steht ja ab dem Kapitel 20, also bis zum Kapitel 20, das ist ja die Geschichte, wie sie aus Ägypten rauskommen, und dann kommen sie zum Berg, das ist Sinai. Am Sinaiberg bekommen sie die Gebote, das ist im Kapitel 19, dann geht es ja weiter. Könnt ihr ja gerne lesen. Ich habe öfters die Geschichte erzählt. Bis dahin passieren etliche Dinge, die nicht schön sind, die meckern, weil sie Hunger haben, sie Durst haben, all diese Dinge. Gott hat sie nie bestraft. Gott hat sie immer ihren Wunsch berücksichtigt und sie entsprechend auch versorgt. Aber ab dem Kapitel 20, da haben sie die zwei Tafel empfangen. Da ist ein Gesetz da und das Gesetz sagt, ihr müsst dies tun, ihr müsst das lassen. Das sind also klare Regeln jetzt. Und Gott sagt zu Mose, sagt dem Volk, die sollen sich von mir entfernen. Wer den Berg berührt, der wird sterben und so weiter und so fort. Es gibt eine andere Ordnung. Und da gibt Gott dem Volk mit diesen Gesetzen, gibt er ihnen auch Anordnungen zur Opferdarbringung. Das heißt, sie bekommen die Möglichkeit, obwohl sie nicht imstande sind, aus eigener Kraft Gott zu gefallen, bekommen sie von Gott auch noch eine Brücke gebaut in Form von Opfer, die sie darbringen dürfen, um gerade diese Beziehung zu Gott aufrechtzuerhalten. Das heißt, es ging Gott nie darum, ein perfekt handelndes Volk im Sinne von Eigenleistung zu führen, denn wir wissen ja, dass es nicht möglich ist, sondern es ging ihm darum, dass sie wissen, wie sie diese Spannung zwischen ihm heilig und sich sündig beseitigen durch ein Opfer. Also hat Gott ihnen gesagt, so, das ist die Opferverordnung, damit eure Verfehlungen getilgt werden. Gottes Zorn also im Alten Testament gegen die Juden war nie, weil sie sündigen, Funktion, Aktion, sondern weil sie irgendwann aufgehört haben, Opfer dazu bringen zur Tilgung ihrer Sünden, weil sie sich in Richtung anderer Götzen, von Gott abgewandt, in Richtung anderer Götzen bewegt haben. Das heißt, sie hatten gar nicht mehr die Möglichkeit, für ihre Verfehlungen eine Vergebung zu empfangen, weil sie gar keine Opfer mehr dargebracht haben. Das ist wichtig, dass man das versteht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, weil wir das nicht könnten. Es geht darum, zu wissen, unter welchen Bedingungen man sich Gott nähern darf. Solange sie Gott folgten, hatten sie diese Möglichkeiten. Das heißt, im konkreten Fall, wenn ein Israelit, nehmen wir mal, mit dem Lamm zum Tempel gegangen ist. Was hat er da gemacht? Er hat sich zum Priester hinbegeben mit dem Lamm und was der Priester hat ja nicht, sich nicht mit dem Bringenden beschäftigt. Er hat sich also nicht mit dem Sünder beschäftigt, er hat sich mit dem Lamm beschäftigt. Er hat dieses Lamm auf Unversehrtheit überprüft. Das muss ja nicht ein perfektes Lamm sein, also kein krankes Tier mit einem kaputten Auge oder so. Es muss perfekt sein, sinnbildlich wie das perfekte Opfer Jesu. Also dieses Lamm wurde dann vom Priester beobachtet, betrachtet, also richtig kontrolliert. Und zweiter Schritt, der Bringer hat seine Hände auf das Lamm gelegt, symbolisch, um zu sagen, meine Sünden gehen ins Lamm. Die Unschuld des Lammes empfange ich. Erst danach wurde das Tier geschlachtet. Es müsste aber regelmäßig stattfinden. Das heißt, das war für eine Sache. Und Gott geht noch viel weiter in seiner Großzügigkeit. Einmal im Jahr dürfte der hohe Priester fürs gesamte Volk ein Opfer bringen. Dann ist er ins Allerheiligste gegangen, wo die Bundeslade war. Und wer sich daran erinnert, die Bundeslade, das war so ein Akazien. Das war eine Kiste aus Holz mit Gold bedeckt und in dieser Kiste waren verschiedene Gegenstände. Ein Gegenstand war der Stab Aarons. Der symbolisiert nicht nur, dass Gott ihn als Führer des Volkes verwendet hat, sondern es gab einen Moment in dieser ganzen Geschichte, wo das Volk sich gegen ihn aufgelehnt hat, also gegen Gottes Führung. Und da musste Gott wirken, um denen zu zeigen, dass er ihn ausgesucht hat. Also dieser Stab symbolisiert eine Form von Rebellion gegen Gottes Gebot. Genauso wie Manna. Es gab einen Pott mit Manna drin. Das war nicht so Erinnerung daran, dass Gott die wunderbar ernährt hat, sondern das war eine Erinnerung daran, dass auch einmal gemerkt haben, ja, wir werden was essen, über das Essen. Und das ist eine Erinnerung daran. Es ist genauso, die Gebote, diese 10 Gebote wurden gebrochen an dem Tag, wo sie überhaupt gebracht worden sind. Das heißt, in diesem Koffer, in dieser Lade, war der Ausdruck von der Unvollkommenheit von uns Menschen, also vom Volk Israel drin. Diese Erinnerungssymbole waren nicht nur, um zu zeigen, dass Gott auf wundersame Weise reagiert hatte, sondern auch zeigten, das Volk ist nicht perfekt. Aber der Deckel dieser Lade, denn die Lade war nicht offen, die war geschlossen. Und auf diesem Deckel waren zwei Engel, Cherubine, Seraphine, was immer. Ist egal. Zwei Engel abgebildet, mit Riesenflügeln sich berührten. Und die schauten auf diese Fläche drauf. Und wenn der hohe Priester reingekommen ist, hat er gerade diese Oberfläche mit dem Blut, mit dem Opferblut gesprenkelt. Wenn er dann lebend wieder rausgegangen ist, hatte Gott dieses Opfer angenommen. Das Blut auf dem Deckel hat diese Engel daran gehindert, die Gottes Gegenwart symbolisiert haben. Dieses Blut war faktisch der Schirm, um die Verfehlungen durch diese Symbole in der Kiste nicht mehr zu sehen. Für ein Jahr hieß es, Gott wird die Verfehlungen Israels nicht mehr sehen. Jahr für Jahr musste das passieren. Das ist cool. Die waren ja nicht perfekt, denn die Symbole da drin waren gerade der Nachdruck davon, sie werden es nicht schaffen, Gott zu gefallen. Im Gegenteil, es hieß, es ist verbrieft, dass ihr sowieso starrköpfig seid durch diese Symbolik. Aber das Blut ist die Garantie, dass ich mit euch den Weg der Versöhnung eingehe. Also es ging niemals um die Israeliten und wie toll sie sind, es ging um das Blut der Versöhnung. Wenn man das versteht, begreift man, die Qualität des Opfers entscheidet über die Sündenvergebung und nicht umgekehrt. Wir haben einen, der nicht jedes Jahr geschlachtet werden muss, sondern der eins für allemal geschlachtet wurde, symbolisch, Jesus Christus. Und weil er so war, weil sein Blut göttliches Blut war, man fragt sich immer, heute weiß man es, aber früher hat man sich natürlich gefragt, warum musste das sein? Hätte auch jemand einfach so zur Welt kommen lassen können, der geopfert werden. Heute weiß man, dass das Blut der Mama und das des Babys nicht kommunizieren im Mutterleib. Die DNA ist ja der Nachweis. Man kann es nachweisen, dass sie nicht miteinander im Blutaustausch haben. Und deswegen, Jesu Blut ist nicht das Blut seiner Mutter, weil es sonst für so ein Opfer gar nicht verwendet werden könnte. Im Hebräerbrief steht nämlich über Jesus das ewige Opfer für die Sünden derer, die an ihn glauben. Ich lese euch 5 Verse, Hebräer 9, die Verse 11 bis 15. Jetzt aber ist diese Zeit angebrochen, denn jetzt ist Jesus Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommenes Zelt durchschritten, ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht von dieser Schöpfung gehört. Zu dieser Schöpfung gehört, Entschuldigung. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, ihr denkt an die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er, Jesus, hineingegangen, also ins Allerheiligste. Und die Erlösung, die er bewirkt hat, jetzt kommt's, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit, denn nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Yes. Jesus Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt. Er hat also alles bezahlt, was vom Gesetz her überhaupt verlangt wird. So dass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind. Redemption, losgekauft. Und das ihnen zugesagte, unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Unser Erbe ist unvergänglich und unsere Erlösung gilt für immer und ewig. Beide habe ich gelesen. Daraus erkennen wir, ja, Gott ist heilig. Seine Gegenwart ist allen Menschen ohne das Blut Jesu versperrt. Den Zugang empfangen wir durch den Glauben an Jesus Christus. Gott ist gnädig. Er spricht jeden Sünder frei, der an Jesus Christus glaubt. Wir müssen nicht selbst für uns sterben. Jesus ist für uns gestorben. Also spielt der Mensch in diesem göttlichen Vergebungsplan keine aktive Rolle. Habt ihr irgendwo gesehen, dem, was ihr gelesen habt? Und das ist der Part, den wir erfüllen müssen? Ist nicht drin. Nicht unsere Aktionen, nichts von dem, was wir tun können, spielt hier eine Rolle. Sondern allein unser Glaube rechtfertigt uns vor Gott in Jesus Christus. Christsein bedeutet übrigens gesalbt sein. Wir sind gesalbt. Das heißt, was war denn das, was repräsentiert denn Salbung, Öl, Geist, Gottes Geist in uns? Wir sind die, die den Geist Gottes in uns tragen. Das bedeutet Christsein. Und das, wir wissen es auch, die Bibel sagt das, wir haben den Geist Gottes empfangen, als wir geglaubt haben. Und deshalb heißt Christsein, wir laufen mit göttlichem Öl in uns. Christen tun Sachen. Wir haben Symbole. Der erste Akt ist, wir lassen uns taufen. Wir bezeugen also dadurch vor der ganzen Welt, dass wir eine neue Identität haben. Wir sind Mitglieder in Gottes Reich geworden. Das ist das, was wir tun. Wir sagen der ganzen Welt, ich bin zwar in dieser Welt, aber ich gehöre nicht zu dieser Welt. Deswegen, warum? Weil ich jetzt Mitglied in einem völlig anderen System bin, Gottes Reich. Also lasse ich mich taufen, um das zu bezeugen. Das Zweite, was wir tun, und das hat uns Jesus auch mal mitgegeben, er sagt, tut das in Erinnerung an mich. Christen bezeugen regelmäßig, und daher kommt auch der Titel meiner Predigt, Christen bezeugen, weil das eine Empfehlung Jesu ist, regelmäßig ihre Dankbarkeit für diesen Umstand von Gottes Kind sein oder zugehörig zu Gottes Reich, sollten die Eucharistie begehen. Ich sage bewusst nicht feiern, denn Eucharisteo ist ja eigentlich Danksagung. Und das bedeutet eigentlich, in der katholischen Kirche sagt man die Eucharistie, das bedeutet Abendmahlzeit. Aber das bedeutet dieses Wort lediglich Danksagung. Wir sagen Danke, indem wir etwas praktizieren, was Jesus uns empfohlen hat. Mit dem Becher, aus dem wir trinken, proklamieren wir, dass wir durch das Blut Jesu Christi den Status gewechselt haben. Wir sind nicht länger Sünder. Auch wenn unsere Aktionen nicht immer perfekt sind. Es ist wichtig, das zu wissen und zu begreifen. Wir sind nicht länger Sünder. Unser Status ist nicht mehr der eines Sünders. Wir sind Kinder Gottes. Wenn jemand zu euch sagt, du bist Sünder, sagt nicht, du vielleicht, ich nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, wir handeln nicht immer so. Das ändert nichts an unserem Status. Als wir keine Christen waren, haben wir auch mal gute Taten vollbracht. Wir waren mal zu irgendjemandem nett, mindestens einmal. Und all diese Nettigkeiten hätten uns niemals dahin führen können, zu sagen, ich bin jetzt Kinder Gottes. Das hätte nicht funktioniert. Wir haben eingangs gesehen, es liegt nicht an der Qualität unserer Handlungen. Wir würden es eh nicht schaffen. Und der erste Vers, den ich gelesen habe von Jakobus, sagt, du brauchst nur ein Gesetz zu brechen. Dann hast du die alle gebrochen. Mit dem Becher, aus dem wir trinken, proklamieren wir, dass wir durch das Blut Christi den Status gewechselt haben. Wir sind Kinder Gottes. Es ist wichtig zu wissen, in dieser Symbolik, die wir aus der Empfehlung heraus unseres Retters und Herrn praktizieren sollen, gibt es nämlich dieses Kreuz. Und das Kreuz selbst stellt etwas Bestimmtes dar. Denn ganz logisch, es gibt in diesem Opfer nach jüdischem Glauben und nach jüdischer Tradition und dem Opfer Jesu gibt es zwei Punkte, die gar nicht passen. Ein Opfer hat man gebracht, man hat die Unversehrtheit, die Qualität getestet und es wurde geschlachtet, geschächtet und dann fertig. Bei Jesus kommen zwei Dinge, die in der Tradition, der jüdischen Tradition gar nicht vorhanden sind. Die erste Sache ist, er wurde richtig gefoltert. Man hat das Lamm doch nicht erstmal gepeitscht, getreten und was weiß ich was. Das ist eine Aktion, die erstmal nicht geplant ist. Die hat einen Grund, gleich mehr dazu. Das zweite Ding ist, in der jüdischen Tradition gab es kein Kreuz. Man hat, wenn überhaupt, noch die Täter gesteinigt. Er wurde aber am Kreuz für uns gehängt und er musste dort elend sterben. Dieses Kreuz aus Holz trägt eine Botschaft. In Galater 3, Vers 13 steht, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das heißt, es gibt nichts, was Menschen über uns sagen können oder gesagt haben, was, wenn wir Gottes Kinder sind, noch Bestand haben kann. Egal, was wer auch immer über dich gesagt hat, egal welche Feststellung, welche, was auch immer, Verwünschungen, die sind ungültig. Niemand kann über uns etwas aussprechen, was funktioniert, weil wir Christen sind, wegen des Kreuzes. Spielt keine Rolle, ja, was geht, weil jemand hat gesagt, Papa hat dich, spielt keine Rolle. Erledigt. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Mit dem Brot, das wir brechen und essen, bekennen wir die Überwindung unserer Gebrechen in Christus, weil er genauso wie für unsere Sünden auch unsere körperlichen Mängel in seinen Wunden getragen hat. Weder physische noch psychische Leiden haben noch das Recht, in uns zu verweilen. Es gibt kein, und das ist eine merkwürdige Diskussion unter Christen, Charismatiker, Nicht-Charismatiker, wie auch immer, die Leute haben so Themen, die sind so entfernt von der Bibel und von der Schrift. Es gibt ein Opfer Jesu mit drei Bestandteilen, das kann man nicht trennen. Es gibt also keine Zeit, wenn man nicht glaubt, dass das Leiden Jesu, von dem ich jetzt spreche, zu Konsequenz hat, dass wir gesund gemacht worden sind, dann müsste man das Kapitel vom Jesaja-Brief löschen. Da müsste man einen Brief von Petrus löschen, dann müsste man einige andere Passagen aus der Bibel beseitigen, dann müsste man eigentlich fragen, warum Jesus gelitten hat. Man kann das nicht trennen. Mit dem Brot, das wir brechen und essen, bekennen wir also die Überwindung unserer Gebrechen in Christus. Diese Eucharistie, diese Danksagung, dieses Brot und dieses Getränk haben eine klare Botschaft. Die sind verknüpft. Du bist nicht nur gerettet, du bist auch geheilt worden. Und wenn du das glaubst, sag Amen dazu. Weder physische noch psychische Leiden haben noch das Recht, in uns zu verweilen. Jesaja 53, die Verse 3 und 5, die habe ich 100-mal hier gelesen. Man kann sie nie genug lesen. Weil unser Hirn dagegen funktioniert, hat Jesus gesagt, tut das in Erinnerung an mich. Erinnert ihr selbst euch daran, dass ich das für euch getan habe? Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut, wie einer, von dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzen ihn nicht. Aber wir wissen es, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es steht nicht, ihr werdet dadurch geheilt, es steht geheilt worden. Das ist oft der schwierige Part in unserem Verständnis von Gottes Wort und von seinen Verheißungen. Spätestens hier, das Blut für die Reinigung unserer Sünden, das ist, wow, das machen wir so. Das ist die sichtbare Kehrseite derselben Medaille, die da heißt, du hast nicht nur das eine, sondern das andere auch. Danksagung, sagt Jesus gleich dazu, ein bisschen mehr, ist, ihr feiert etwas, was ich für euch getan habe. Tut das in Erinnerung an mich. Denkt an das, was ich für euch getan habe. Ich habe euch durch mein Blut mit Gott wieder verbunden. Ich habe euch durch mein Leiden wieder gesund gemacht. Und ich habe am Kreuz gehangen, damit kein Fluch, kein böses Wort in irgendeiner Form eine Wirkung auf euch haben kann. Ja, deswegen steht auch, der Glaube kommt von der Predigt, aus dem gesprochenen Wort Gottes. Eigentlich steht ja im Urtext, ich glaube, ich komme von Rema. Das gesprochene Wort Gottes erzeugt in uns den notwendigen Glauben, um überhaupt sich die Dinge zu erfassen, die zu unserem neuen Wesen gehören. Das Gesetz, dem wir uns unterordnen, ist das Gesetz aus dem Reich Gottes, nicht das Gesetz aus dieser Welt. Deswegen wollte Jesus, dass wir uns regelmäßig in Erinnerung rufen, dass erstens alle Gotteskinder eins für allemal von allen Sünden reingewaschen wurden. Zweitens, alle Gotteskinder durch das körperliche Leiden Jesu Heilung für ihre Mängel haben, für ihre Gebrechen empfangen haben, ohne Einschränkung, weil Jesus jene Gebrechen getragen hat. Das erfinde ich nicht. Es steht geschrieben. Wir dürfen deswegen alle Krankheiten, Symptome, die in unserem Körper in irgendeiner Form zum Ausdruck kommen, an ihren Platz zurückbefehlen. Und wo ist dieser Platz? In den Wunden Jesu. Jede Wunde, die er da hatte, jede Peitschenhieb, jede Schwäche in mir, die gehört dahin. Und ich darf Sie daran erinnern, da gehörst du hin. Und indem ich diese Danksagung, diese Eucharistie feiere, spreche ich vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt eine Botschaft, die unmissverständlich ist für alle. Ich bin gesund, ich bin Gottes Kind, ich gehöre nicht in dieser Welt. Die Gesetzmäßigkeiten, die mein Leben lenken, sind göttlicher Natur. Wir erinnern uns und sagen Danke. Das ist die Bedeutung vom Abendmahl. Es ist eine Feier, die zeigt vor den ganzen Dämonen und diesen ganzen weltzerstörerischen Kräften, die uns umgeben, das Brot, das ist meine Heilung. Dieser Becher, das ist meine Rettung. Du hast kein Anrecht auf mich. Ich bin eine völlig andere Natur. Gottes Gesetze regieren in mir. Das bedeutet das. Und deswegen sagt Jesus, tut das in Erinnerung an mich. Proklamiert dadurch euren Dank für das Werk der Heilung, weil das biblische Wahrheit ist. Es ist eine einfache Proklamation mittels einer ganz einfachen Sache. Ein Stück Brot und ein Becher. Aber das hat eine gewaltige Aussagekraft. Wenn wir es wissen, sollten wir es tun. Und nicht nur hier, sondern bei uns zu Hause. Und dann wisst ihr, was ihr dabei euch Gutes antut, wenn ihr das macht. Ihr bedankt euch bei Gott durch dieses Brot. Schreit ihr dem Teufel ins Gesicht. Schreit ihr der Krankheit ins Gesicht. Ich bin gesund. Das ist das hier. Und ihr sagt auch, ich gehöre nicht zu all dem, was hier passiert. Ich habe einen Gott, das ist mein Vater, das ist mein Versorger. Er wird niemals zulassen, dass irgendeine Krankheit mich gefangen hält. Diese Botschaft ist in diesem Eucharisteo. Ich fasse es zusammen. Unser Status ist der eines Kind Gottes. Wir sind zwar in dieser Welt, aber wir gehören nicht zu dieser Welt. Wir sind keine Mitglieder dieser Welt, nicht mehr. Das heißt, dass der Herrscher dieser Welt kein Anrecht auf uns hat. Das ist eine gute Nachricht. Das ist Evangelium. Das ist gute Nachricht. Jeder Christ darf die Vorzüge seiner göttlichen Zugehörigkeit erwarten und erleben. Christen sind bedingungslos von Gott angenommene Menschen. Genauso wie unsere Kinder bedingungslos lieben, genauso sind wir von Gott bedingungslos geliebt. Wir sind nicht nur angenommen, wir sind nicht nur geliebt, wir sind noch gesegnet. Epheser 1,3, und damit schließe ich. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Es steht nicht bekommen werden, sondern es heißt bekommen haben, in Christus bekommen haben. Das heißt, jeder, der Jesus annimmt, bekommt ein Paket mit auf dem Weg. Habt ihr gesehen, wenn du irgendwo neu arbeiten gehst, in einer neuen Firma bekommst du einen neuen Computer, einen neuen Monitor und all diese Dinge, alles zusammen neu, diese ganze Paket, und manche bekommen noch einen Firmenwagen dazu, ein Handy und was auch immer, Und wenn du Bundestagsabgeordneter bist, bekommst du auch noch eine Senatorkarte, damit kannst du Lufthansa-Senator-Lounge benutzen und, und. Das ist ein Paket, das hat nicht damit zu tun, dass du toll bist, sondern dass du nur Bundestagsabgeordneter bist. Dann kriegst du diesen ganzen Haufen, dann kriegst du noch Geld für einen Assistenten, kriegst du ein Büro und. Das ist ein Package. Das geht einher mit deinem Status als Parlamentarier. Und so gibt es auch so ein Package für uns als Gotteskinder. Da drin steht Versöhnung mit Gott, da drin steht Heilung, da drin steht Segnungen mit allen erdenklichen Segen, da drin steht Gott ist mein Versorger. Es gibt nichts in dieser Welt, was mein Leben brechen kann. Amen.